Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher Herrn Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Schön, dass Sie da sind. Es gibt eine Reiseankündigung vorab des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, wird vom 26. bis 28. Juni nach Israel reisen. Es ist ihr zweiter Besuch nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023. Anlass der Reise ist eine Einladung zur Woche der künstlichen Intelligenz, AI Week, an der Universität Tel Aviv, die Ende 2023 bereits ausgesprochen wurde. Die AI Week war ursprünglich für Februar geplant und wurde dann auf Juni verschoben. Die Ministerin wird auf dieser Konferenz den KI-Aktionsplan des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vorstellen. Und am Rande der Konferenz wird Ministerin Stark-Watzinger voraussichtlich auch die israelische Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Technologie treffen, die ebenfalls zu den Rednerinnen der AI Week gehört. Darüber hinaus wird die Ministerin an der Universität Tel Aviv das deutsch-israelische Minerva-Zentrum für Menschenrechte besuchen. Auf dem weiteren Programm steht der Austausch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der zeitgleich an der Universität Tel Aviv stattfindenden German Studies Conference. Des Weiteren wird sie führende Vertreter der israelischen Wissenschaftsgemeinschaft treffen, um sich zur Situation der israelischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen auszutauschen. Zum Abschluss der Reise spricht die Ministerin mit jungen israelischen und deutschen Forscherinnen und Forschern aus Forschungsprojekten der Helmholtz-Gemeinschaft an israelischen Forschungsinstituten und Universitäten. Mit der Reise bekräftigt Bundesministerin Stark-Watzinger erneut sowohl ihre Solidarität mit Israel als auch die Bedeutung der deutsch-israelischen Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung.
Dankeschön. Dazu gibt es Fragen von Herrn Jung und von Frau Jeckel, bitte.
Ja, nur zum Verständnis, Frau Reichel, wird der KI-Einsatz im Gaza-Krieg für die Ministerin eine Rolle spielen und wie steht sie dazu? Also das israelische Militär benutzt KI, um Menschen zu töten.
Genau, jetzt geht es aber erstmal um die Forschung und verschiedene Aspekte. Den inhaltlichen Diskussionen kann ich hier nicht vorgreifen.
Naja, da geht es ja auch um Forschung. Also da wurde geforscht und jetzt eingesetzt. Also Forschung ist ja nur dazu da, damit es irgendwann einsetzbar ist. Jetzt sehen wir das ja. Welche Haltung haben Sie dazu? Ist das ein guter Einsatz von KI?
Da müsste ich schauen, ob wir Ihnen da was nachreichen können.
Frau Eckel und dann Herr Steiner.
Verstehe ich das also richtig, dass bisher nicht geplant ist, dass sich die Bildungsministerin kritisch mit diesem Thema KI-Einsatz im Militärbereich befassen möchte und dort auch diese Fragen kritisch ansprechen möchte?
Das habe ich so nicht gesagt. Ich würde das, wie gesagt, nochmal nachprüfen, inwieweit das Thema sein wird während Ihrem Besuch.
Wird sich die Bildungsministerin denn auch mit palästinensischen Menschen und Gruppen treffen? Plant sie eine Reise auch in die Westbank?
Nein, es geht hier erstmal um den fachlichen Besuch bei der AI Week in Tel Aviv und da sind keine Besuche in der Westbank geplant.
Dann Herr Steiner und dann Herr Tofinier.
Ja, ich wollte doch ganz gerne nochmal nachfragen. Lavender, das, worum es hier in dem Fall konkret geht, die Frage der zulässigen Kollateralschäden bei der Identifikation von Hamas-Kämpfern, ist ja ein Thema, was jetzt schon seit einigen Wochen herumgeistert. Ich bin jetzt sehr überrascht, dass Sie sagen, Frau Stark-Watzinger reist zu dieser Konferenz und hat dazu bislang sich gar nicht verhalten. Gibt es da eine Leitlinie auch, was die deutsche zivil-militärische Forschung im Bereich KI angeht, die Frau Stark-Watzinger vertritt?
Wie gesagt, das müsste ich nochmal nachprüfen und dann gegebenenfalls nachreichen.
Herr Tofinier.
Frau Dr. Reichel, Sie haben jetzt gerade mal diese Solidarität mit Israel betont. Angesichts von fast 38.000 Toten und mehr als 20.000 Kindern gibt es aus Sicht der Ministerin irgendwas an der israelischen Kriegsführung zu kritisieren?
Das steht der Ministerin, ist nicht ihre Aufgabe, die Kriegsführung Israels zu kommentieren oder zu kritisieren.
Sie muss doch eine Meinung dazu haben, zumindest Ihre Meinung.
Die Meinung ist, dass der Angriff am 7. Oktober brutal war und Israel sich auf jeden Fall verteidigen darf. Alles Weitere, wie sich die Bundesregierung dazu positioniert, würde ich ans Auswärtige Amt verweisen.
Frau Jeckel.
Im Gazakrieg sind unzählige Universitäten zerstört worden. viele Professoren ermordet worden. Hat denn dazu die Bildungsministerin irgendeine Stellungnahme? Wie bewertet sie diese Lage?
Das müsste ich auch noch mal nachreichen.
So, damit wechseln wir das Thema und gehen ins freie Feld aller anderen Themen. Wer hätte eines? Bitte.
Das ging schnell. Eine Frage an Herrn Hebelstreit. Glaube ich, es gibt einen Brief von mehr als 100 Vereinen, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen und fragen, ob das Gemeinnützigkeitsrecht noch geändert wird in dieser Legislatur, warum es bisher nicht passiert ist und wie Sie sich da positionieren zu diesem Brief, der ja an den Kanzler ging. Deshalb frage ich Sie.
Ja, es gibt ja das Ressortprinzip in der Bundesregierung und das gilt auch in diesem Fall. Insofern müsste die Frage an das Finanzministerium gestellt werden, nicht an den Bundeskanzler. Aber Sie haben ja zu Recht darauf verwiesen, dass das Teil des Koalitionsvertrages ist. Und insofern bleibt das grundsätzlich in der Planung. Aber für die Details müssten Sie im Finanzministerium nachfragen.
Genau, ich kann gerne ergänzen. Viel habe ich nicht zu ergänzen, aber zumindest ein Teil. Die Bundesregierung befindet sich da in der Frage aktuell noch in Erörterung, welche konkreten Regelungen zur Erreichung der vereinbarten Ziele im Koalitionsvertrag am besten geeignet ist.
Und das heißt, es wird auf jeden Fall diese Legislatur noch kommen oder planen Sie das noch weiter zu prüfen und dann womöglich kommt es nicht?
Es ist im Koalitionsvertrag vorgesehen, von daher ist geplant, das in dieser Legislatur abzuschließen. Aber ich kann jetzt keine konkreten Zeitpläne in den Raum stellen.
Gut, dann dazu, Herr Jung.
Nur ganz kurz, also das, was im Koalitionsvertrag festgehalten ist, worauf Sie alle verständigt hatten, das gilt nicht, sondern Sie gucken noch, was davon am besten geeignet ist. Also nee, gilt der Koalitionsvertrag nicht mehr in Sachen Gemeinnützigkeitsrecht, Herr Hebelstreit?
Also darf ich da vielleicht kurz richtigstellen, wenn das so rüberkam, so wollte ich es nicht ausdrücken, wie wir die vereinbarten Ziele im Koalitionsvertrag am besten rechtlich umsetzen können. Darum geht der Plan.
Dann hatte ich gesehen, Herr Steiner mit einer Frage und Herr Jung mit einem anderen Thema, glaube ich.
Neues Thema auch.
Ja, ja. Mhm. Okay. Also wenn es jetzt keine Fragen mehr dazu gibt.
Ja, ist auch spannend, Gemeinnützigkeitsrecht, aber in dem Fall würde ich lieber zu den Äußerungen von Herrn Dobrindt übergehen. Ich würde gerne wissen, Herr Fischer, ich glaube, Sie sind da zuständig an der Stelle, gibt es aus Sicht der Bundesregierung in der Ukraine momentan sichere Gebiete?
Also, wir sehen ja, dass die russischen Streitkräfte in ihrem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ihre Angriffe in die ganze Ukraine tragen, dass sie Ziele in der Westukraine genauso wie in der Ostukraine angreifen, dass sie Infrastruktur in der Westukraine genauso wie in der Ostukraine zerstören, dass sie die Stromversorgung versuchen zu unterbinden in der gesamten Ukraine und dass sie einen Krieg gegen die gesamte Ukraine führen. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wo es einen sicheren Ort in der Ukraine geben sollte.
Gibt es aus Sicht der Bundesregierung überhaupt seitens der Ukraine die Möglichkeit, größere Mengen ukrainischer Flüchtlinge in absehbarer Zeit zurückzunehmen, respektive aufzunehmen? Ich weiß nicht, wer möchte, Herr Hebestreit vielleicht, Herr Fischer?
Ich glaube, Herr Fischer hat dazu alles Nötige gesagt. Sie kennen die Position der Bundesregierung insgesamt. Wir unterstützen die Ukraine. Es gibt eine Massenstromrichtlinie, die in der EU gerade verlängert worden ist durch die zuständigen Innenministerinnen und Innenminister. Und das ist unsere Grundlage. Gleichzeitig gibt es den Appell und es gibt auch den sogenannten Jobturbo, mit dem wir versuchen, Ukrainern und Ukrainer, die sich in unserem Land aufhalten, dazu zu ermuntern, auch erwerbstätig zu werden und eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufzunehmen. Das ist ganz in Ihrem Sinne, aber auch in unserem Sinne. Und das sind die Bemühungen, die wir gemeinsam mit allen Beteiligten, mit den Ländern und mit den Städten und Gemeinden angehen.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann glaube ich, Herr Jung mit einem anderen Thema. Ne?
Auch in der Nahost, aber diesmal an Herrn Fischer zum Thema Westbank. Da haben israelische NGOs darauf hingewiesen, dass es am 29. Mai einen Beschluss gab vom israelischen Militär, die meisten die Kontrolle über die Westbank vom Militär auf eine zivile Kontrolle, nämlich von Siedlern umzuschreiben. Und das kommt einer de jure Annexion der Westbank gleich. Mich würde die Reaktion der Bundesregierung interessieren, weil sie waren ja immer, wenn ich es richtig verstanden habe, gegen eine Annexion der Westbank.
Genau, Sie kennen unsere Haltung, haben Sie ja gerade selber wiedergegeben. Wir setzen uns für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung ein, in der Israelis und Palästinenser Seite an Seite in Frieden miteinander leben können und nebeneinander leben können. Und zu dieser Zwei-Staaten-Lösung gehört eindeutig auch die Westbank, die derzeit von Israel besetzt ist. Aus dem Besatzungsrecht ergeben sich einige Konsequenzen, nämlich unter anderem, dass für die Besatzung die israelische Armee die Verantwortung trägt. Und das ist nicht damit vereinbar, Verantwortung an eine zivile Administration abzugeben. Und deshalb ist es auch ein Bericht, den wir mit großer Sorge verfolgt haben. Und das ist letztlich ein weiterer Schritt, der dazu beiträgt, die Grenzen zwischen militärischer Besatzung und sowie der ziviler Verwaltung im Westjordanland verschwimmen zu lassen. Und wie gesagt, wir lehnen eine Annexion des Westjordanlands ab.
Nun ist das ja aber de facto eine Annexion durch diesen Schritt, oder? Also wie werden Sie da jetzt protestieren und was werden Sie unternehmen?
Naja, Sie haben ja gesehen, dass die Europäische Union in den vergangenen Monaten schon den Fokus viel stärker auf die Untaten auch extremistischer Siedler im Westjordanland gerichtet hat und dort auch einzelne extremistische und gewalttätige Siedler sanktioniert hat. Heute spielt auch dieses Thema beim EU-Außenrat in Luxemburg eine Rolle. Die Ministerinnen und Minister werden sich auch hierüber austauschen und koordinieren und absprechen. Und Sie wissen, dass die Ministerin im Anschluss an den Außenrat nach Israel aufbrechen wird, wo sie heute Abend die Keynote-Rede bei der Herzliya-Konferenz hält und morgen unter anderem den israelischen Außenminister sieht und aber auch weiter nach Ramallah fährt und sich dann dort die palästinensische Sichtweise anhören wird.
Frau Jäckel.
Ich hätte ja auch schon mal am Freitag danach gefragt, viele dieser militant-radikalen Siedler in diesen zivilen Selbstverwaltungen arbeiten für den sehr rechtsgerichteten Finanzminister Smotrich. Gibt es denn Pläne oder Prüfungen, ob man vielleicht gegen Smotrich in diesem Zusammenhang in Einklang mit der EU auch Sanktionen verhängen kann? Oder auch Ben-Gvir, der auch dort sehr enge Kontakte hat zu diesen radikal-militanten Siedlern.
Sehen Sie es mir nach, dass ich zu den internen Beratungen innerhalb der EU keine Stellung nehmen kann. Aber wie gesagt, als EU haben wir das Thema im Blick.
Das heißt, von Ihrer Seite, jetzt mal ab von der EU, gibt es Überlegungen oder Prüfungen, ob man da Sanktionen verhängen kann gegen einzelne Personen aus der israelischen Regierung?
Sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen hier keinen Einblick in die sozusagen Sanktionsküche der EU geben kann, aber sagen, die Diskussionen in der EU gehen natürlich weiter.
Gibt es Fragen zu anderen Themen? Dann fangen wir mal da an und gehen dann durch den Saal durch.
Auch noch zu Gaza.
Wie bitte?
Ich hätte auch noch was zu Gaza. Noch ein anderes.
Ja, wir können das auch so machen, dass wir das noch weiten jetzt zunächst mal, wenn es in dem Zusammenhang noch Fragen gibt. Und dann haben wir eben. Wie bitte?
Allgemein zu Gaza.
Genau, also wir bleiben jetzt bei dem Konflikt Israel-Gaza, Frau Jäckel und Herr Jessen, und dann wechseln wir das Thema. Mhm.
Wie auch die Tagesschau gestern berichtete, hat das israelische Militär einen verletzten Mann auf ein Militärauto gespannt, gefesselt, während das Auto unter Beschuss war. Das IDF-Auto fuhr an zwei Krankenwagen vorbei, hat also den Mann nicht dafür gesorgt, dass der Mann medizinisch versorgt wird. Verurteilt die Bundesregierung diesen schweren Bruch des internationalen Rechts? Und welche Konsequenzen werden aus diesem Fall gezogen?
Ja, genauso wie Sie habe ich die Bilder gestern Abend in der Tagesschau verfolgen müssen. Und ich muss sagen, das ist schwer zu ertragen, einen Verletzten auf die Kühlerhaube eines Wagens zu binden und mit dem dann weiterzufahren. Ich habe aber auch zur Kenntnis genommen, dass die israelische Armee sich hierzu bereits geäußert hat und eine Untersuchung des Vorfalls angekündigt hat und auch erklärt hat, dass das nicht im Einklang mit ihren Regeln gewesen ist, also sozusagen ein Bruch ihrer Regeln. Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass wir hier schnelle Aufklärung, schnelle Ergebnisse und auch entsprechende Konsequenzen für die Verantwortlichen erwarten.
Nochmal die Frage, verurteilt die Bundesregierung diesen Akt, den Sie ja auch mitverfolgt haben, der überall in den Medien war? Gibt es da eine klare Verurteilung?
Ich glaube, wenn ich sage, dass die Bilder sind schwer erträglich, dann ist es doch eine Verurteilung.
Herr Jessen.
Das bezieht sich doch nochmal auf den Aspekt, der davor war. Herr Fischer, mir ist jetzt nicht ganz klar, ob für die Bundesregierung diese ja nun stattgefunden habende Machtübertragung von der IDF-Führung auf zivile Institutionen für die meisten zivilen Angelegenheiten auf der Westbank, ob das für die Bundesregierung eine de jure Annexion der Westbank darstellt oder nicht.
Jeder Schritt, der in Richtung einer Annexion der Westbank durch Israel führt, ist ein Schritt in die falsche Richtung. Wir lehnen ihn ab. Für uns ist Israel eine Besatzungsmacht mit den daraus sich ergebenden Rechten und Pflichten. Dazu gehört insbesondere auch die Verantwortung für die Sicherheit zu tragen und dabei muss die Wahrung der Menschenrechte immer das oberste Gebot sein. Und wir setzen darauf, dass in Gesprächen über eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung das Westjordanland dann
Können Sie noch mal das Mikro war eben bei der zweiten beim zweiten Teil Ihrer Antwort
aus. Ich weiß nicht, wann er ausgefallen ist, aber was ich zuletzt sagte, ist, dass wir darauf setzen, dass das Westjordanland im Rahmen einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung Teil eines Staates Palästina wird.
Ja, meine Frage bezog sich ja auf die direkte Situation jetzt, das, was stattgefunden hat, mit der Entscheidung, dass es ein unterzeichnetes Dokument, in dem die IDF-Führung die Zuständigkeit und die Kompetenz für zivile Angelegenheiten in der Westbank auf einen namentlich benannten zivilen Deputy übertragen hat. Ist das ein Stück weit eine de jure Annexion der Westbank oder nicht? Das ist ja unabhängig von der Frage, ob Sie auf eine Zwei-Staaten-Lösung setzen, zu der dann die Westbank gehört. Es geht jetzt um die Bewertung dieser konkreten Machtübertragung. Ist das Bestandteil einer unzulässigen de jure Annexion der Westbank aus Sicht des Auswärtigen Amtes?
Ich glaube, ich habe Ihnen jetzt zweimal auf Ihre Frage geantwortet, so gut und so umfassend, wie ich es konnte. Und dabei würde ich es belassen.
So, dann wechseln wir das Thema. Sie sind dran, bitte.
Ja,
Entschuldigung, deshalb hatte ich gerade mit Herrn Hebestreit noch mal kurz gesprochen. Wir müssen heute um 20 Uhr, weil der Hebestreit einen Anschlusstermin hat, heute um 20 Uhr die Pressekonferenz.
Wir machen das jetzt 8 Stunden lang.
Dann wird
alle Fragen werden gestellt.
Wir haben überhaupt kein Problem damit, wir schaffen das. Also um 20 nach, das gibt uns aber jetzt, da der Saal nicht so voll ist, immer noch Zeit für viele gute Fragen und mal gucken, irgendwann schaffen wir es auch bis 20 Uhr. Aber nicht heute. Bitte.
Ja, Kolmar, RTL NTV, eine Frage an das BMJ.
Es geht um das Gewaltvideo in Gera, was kursiert. Inwieweit halten Sie das Strafmaß für Jugendliche für angemessen aktuell oder inwieweit muss man da Anpassungen vornehmen?
Also wir kommentieren keine Einzelfälle von fürchterlichen Verbrechen. Das ist auch in diesem Fall so. Das Strafmaß auch in diesem konkreten Fall steht ja noch gar nicht fest, solange nicht unabhängige Gerichte darüber entschieden haben. Deswegen kann dieser Vorgang als solches jetzt nicht Anlass sein für eine Debatte über Verschärfungen. Zwei Sachen sind ja hier auseinanderzuhalten. Das eine ist die Frage der Strafmündigkeit. Dazu gibt es immer wieder, wenn es schreckliche Taten gibt durch Kinder, eine Debatte. Dazu hat sich der Minister schon wiederholt geäußert und er hat immer darauf hingewiesen, dass jede Debatte über Anpassungen im Strafrecht mit kühlem Kopf geführt werden muss, dass Kinder unter 14 Jahren zwar nicht strafrechtlich belangt werden, dass unsere Rechtsordnung aber bereits heute Mittel bereithält, um auf schwere Gewalttaten von Kindern zu reagieren. Und das muss man im Hintergrund behalten. Also fehlende Strafmündigkeit bedeutet nicht, dass solche Gewalttaten für Kinder keine Konsequenzen haben. Generell ist aber in unserem Rechtsstaat beim Umgang mit Kindern und jugendlichen Gewalttätern immer zu berücksichtigen, dass wir auch von Verfassung wegen da andere Maßstäbe anlegen müssen als beim Umgang mit erwachsenen Straftätern, dass wir das Entwicklungsniveau von Kindern berücksichtigen müssen und deswegen Schnellschüsse und Forderungen nach Strafverschärfungen jedenfalls sich nicht empfiehlt, den zu schnell nachzugeben aus Anlass von einzelnen Taten.
Gut, dazu gibt es keine weiteren Fragen. Dann können wir Themen wechseln. Und Herr Steiner, Frau Jeckel.
Ja, an Herrn Kollatz in dem Fall. Ich würde gerne wissen, woran es denn bislang konkret scheitert, dass die Heron-TP auch bewaffnet fliegen darf? Was genau sind die Gründe für die Verzögerung in dem Ablauf dabei?
Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie nicht zu den flugrechtlichen Bestimmungen einer Drohne über Deutschland Auskunft haben wollen, sondern die politischen Implikationen. Okay, also das Thema Drohne ist ein Thema, das in aller Munde ist. Wir blicken auf die Ukraine. Ich habe es auch in der Berichterstattung ganz aktuell gesehen und das beschäftigt uns natürlich auch. Das hat verschiedene Aspekte. Zum einen haben wir eine Taskforce-Drohne ins Leben gerufen, die auch ihre Arbeit verrichtet. Dann haben wir das größere Thema. Also die Taskforce-Drohne beschäftigt sich ja mehr mit Schutz vor und Nutzung von Klein- und Kleinstdrohnen, während wir hier auf den Weg gebracht haben, die größeren Drohnenprojekte, das ist einmal die Eurodrohne und dann eben Heron-TP, wiederum zwei Projekte, einmal die Bewaffnung und einmal die Drohne an sich. Und dann haben wir vom Parlament, damit wir die dann zur Verfügung stehende Rüstung auch nutzen können, einen Maßgabebeschluss bekommen. Das heißt, dass wir uns über die Einsatzregeln von Drohnen gesondert Gedanken machen sollen und dem Parlament Bericht erstatten sollen, wie diese Gedanken ausfallen. Um das vielleicht so ein bisschen einzuordnen, im Moment steht da nichts Akutes an Entscheidungen an, weil wir mit der Eurodrohne ohnehin noch nicht so weit sind, sondern im Konzeptionsstadium auch mit anderen Nationen befinden und die Heron-TP mit ihren möglichen Bewaffnungen derzeit in der Einführung und in der Ausbildung befindet. Nochmal, da ist jetzt im Moment kein Einsatz anstehend. Wir sind es natürlich gewohnt, in Zusammenarbeit mit dem Parlament im Rahmen mandatierungspflichtiger Einsätze uns über Einsatzregeln jeweils gesondert Gedanken zu machen. Das tun wir und da sind die Verfahren auch komplett eingespielt. Jetzt versuchen wir, dem Auskunftsersuchen des Parlaments möglichst gut entgegenzukommen, indem wir uns noch in Gesprächen befinden, wie genau das Erkenntnisinteresse ist. Denn diese Auflage betrifft dann ja in Abweichung von der bisherigen Regel ein besonderes Waffensystem, also eine waffenbezogene Einsatzregel, während wir bisher die Einsatzregeln für alle Waffen in einem Einsatz mit dem Parlament abgestimmt haben. Und da die Zeit nicht drängt, wollen wir das natürlich besonders sorgfältig machen mit dem Parlament. Nochmal, ich kann die Berichterstattung, dass da jetzt irgendein Schaden entstehen wird, überhaupt nicht nachvollziehen. Sicherlich wollen wir im guten Einvernehmen mit dem Parlament diesem Auftrag nachkommen, aber die zur Verfügung stehende Zeit wollen wir nutzen, um es besonders gut zu machen.
Wenn ich nachfragen darf, die Heron-TP ist ja eine Drohne, die ja eigentlich, ich sag mal, schon zu der älteren Generation Drohnen gehört. Ist die aktuell in den Plänen der Bundeswehr, spielt die dort eigentlich überhaupt irgendeine Rolle für irgendein Einsatzszenario auf absehbare Zeit?
Ja, sie ist sicherlich designed für IKM, also internationale Krisenprävention und Einsätze, Missionen, und auch im Wesentlichen dafür designed. Man kann auch bei der Landes- und Bündnisverteidigung darüber nachdenken, ob nicht besondere Situationen denkbar sind, wo auch insbesondere die Aufklärungsfähigkeit, aber auch die Wirkungsmöglichkeiten zu Rate zu ziehen wären. Aber Sie geben es richtig an, die Fähigkeiten dieser Drohne sind auf ein anderes Szenario und dementsprechend auch optimiert für ein anderes Szenario. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist nicht der ideale Anwendungsfall.
Frau Jäckle.
Bräuchte ich einmal das BMBF nochmal? Ich hätte nochmal zwei Fragen zu der Fördermittelaffäre. Meine erste Frage richtet sich an den Bundeskanzler. Was sagt denn eigentlich der Bundeskanzler Olaf Scholz dazu, dass die Ministerin Stark-Watzinger entweder von der Prüfung eines Fördermittelentzugs von kritischen Professoren gewusst haben muss oder, das ist ja die Variante, die das BMBF erzählt, eben keine Ahnung hatte, dass es eine solch relevante Prüfung in ihrem Ministerium gab, also scheinbar keine richtige Kontrolle darüber hat, was in ihrem Ministerium vorgeht. Wie äußert sich der Bundeskanzler eigentlich dazu?
Ohne all Ihre Unterstellungen, die Sie in Ihre beiden Fragen gepackt haben, so kennt oder die wahrzunehmen, sage ich einfach, der Bundeskanzler arbeitet mit allen Ministerinnen und Ministern eng und vertrauensvoll zusammen, auch mit der Bildungsministerin.
Er hat sich jetzt bisher noch nicht in dieser ganzen Sache öffentlich hinter Sie gestellt. Gab es denn ein Gespräch zwischen Olaf Scholz und Stark-Watzinger, wodurch sich der Bundeskanzler versichern konnte, dass sie nichts von dieser Fördermittelprüfung gewusst hat?
Ich glaube nicht, dass der Bundeskanzler so tief in die Materie eingestiegen ist. Ansonsten befindet er sich konstant im Gespräch mit allen Kabinettsmitgliedern.
Jetzt ist Herr Jessen dran und dann kann Frau Jäckle die Fragen ans BMBF stellen. So bleiben wir dann bei unserem
Regelwerk. Frau Dr. Reichel, Ihr Haus hat mehrfach Sachstandsaufklärung im Hinblick auf Fördermittel und deren Prüfung angekündigt. Können Sie uns sagen, erstens, wie läuft diese Sachstandsaufklärung ab? Wie haben wir uns das vorzustellen? Und zum Zweiten, gibt es einen Zeitrahmen, in dem sie Ergebnisse bringen soll und die dann wohl auch öffentlich vorgelegt werden?
Wir haben die Erkenntnisse der Sachstandsermittlung, weil es mehrfach...
So, Entschuldigung, ich habe das Mikro. Ich auch so. Jetzt müssen Sie nochmal anfangen.
Also wir haben die Erkenntnisse der Sachstandsermittlung bereits mehrfach mitgeteilt und sollte es neue Erkenntnisse geben, teilen wir Ihnen diese auch gerne mit.
Dann ist zumindest mir das teilweise Mitteilung entgangen. Wo kann ich die nachlesen?
Im Protokoll der Regierungspressekonferenz.
Ah ja.
Frau Jäckle.
Es gibt jetzt noch mal ein paar neue Erkenntnisse, die auch an die Presse gelangt sind. Laut der Erzählung des BMBF hat die rechtliche Prüfung des offenen Briefes unabhängig von der Fördermittelentzugsprüfung stattgefunden. Und da hieß es in einem Treffen, an dem die Ministerin teilnahm, soll es eben nur um diese rechtliche Prüfung, aber nicht um die Fördermittelprüfung gegangen sein. Also die beiden Sachen sollen getrennt gewesen sein. Jetzt liegt aber eine interne Kommunikation aus dem Ministerium offen, dass eben das eine mit dem anderen ganz konkret verbunden war, also dass die rechtliche Prüfung dafür dienen sollte, um eben eine Fördermittelentzugsprüfung dann in Auftrag zu geben. Und der Referatsleiter, dessen Kommunikation jetzt offen liegt, sagte oder warnte ganz klar davor, eben diese beiden Dinge zusammenzunehmen. Und das deutet ja darauf hin, die waren von Anfang an miteinander verbunden. Wie äußern Sie sich zu diesem Vorwurf?
Ohne die E-Mail des Referatsleiters jetzt direkt vor Augen zu haben, waren das zwei getrennte Vorgänge. Zum einen die Prüfung die rechtliche Einordnung des offenen Briefs, was da drin stand, und zum anderen die von Professor Dr. Döring telefonisch beauftragte juristische Prüfung des offenen Briefes, die ja aber von ihr auch nicht so gemeint war, wie sie ja selber schon gesagt hat, und die auch nach dem Tag, an dem sie quasi eingegeben wurde, also an dem 13. Mai, schon nicht weiter verfolgt wurde.
Ja, aber trotzdem geht jetzt ganz klar aus dieser Kommunikation hervor, dass eben die rechtliche Prüfung dazu dienen sollte, um dann eben zu prüfen, ob Fördermittel gekürzt werden bei den entsprechenden Professoren. Schließen Sie also weiterhin aus, dass es eine Verbindung zwischen diesen beiden Prüfungen gegeben hat?
Es waren zwei getrennte Vorgänge.
Herr Jung.
Frau Reich, ich bin ein bisschen verwirrt. Also Frau Wagemann hat hier vor einer Woche noch erzählt, dass die Sachstandsaufklärung noch läuft. Dies ist nicht mehr der Fall.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sobald wir neue Erkenntnisse haben, teilen wir die Ihnen gerne mit.
Also ich habe Sie, also die Antwort von Herrn Jessen gerade so verstanden, dass das durch ist und
das, was wir bisher im Rahmen der Sachstandsaufklärung herausgefunden haben, haben wir Ihnen mitgeteilt. Und wenn wir weitere Erkenntnisse haben, teilen wir die Ihnen auch gerne mit.
Aber da wird es jetzt keinen Bericht geben, also irgendwie, dass Sie da transparent sind, weil das ist ja das Problem.
Ich habe die Frage jetzt mehrfach beantwortet.
Wir können das Thema nochmal wechseln. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Herr Jung.
Ja, an Herrn Kollatz gegebenenfalls einen Hebelstreit. Das US-Militär hat jetzt klargestellt, dass die die Anforderungen an gelieferte Waffensysteme an die Ukraine nicht nur mehr den Raum Kharkiv einschließt, sondern auch andere Gebiete. Gilt das dann auch für die Waffenlieferung deutscher, von der deutschen Seite? Herr Kollatz, Hebelstreit.
Dann fange ich mal an. Also ich habe das auch wahrgenommen, was im Verteidigungsministerium der USA dazu geäußert worden ist. Ich habe auch sehr genau wahrgenommen, was Jake Sullivan als nationaler Sicherheitsberater sich dazu geäußert hat. Und ich habe das auch so wahrgenommen, dass das im Einklang mit dem steht, was die ganze Zeit gesagt worden ist. Und da geht es um Russland, Grenzgebiet Russlands auf Ukraine startende oder gegen die Ukraine gerichtete Waffen gerichtet ist. Also insofern kein neuer Stand. Und dann muss man auch sagen, was die deutschen Waffen angeht, die haben ja eine gewisse Reichweite, die deutlich unter der Reichweite der Waffen der Amerikaner liegt. Und insofern gibt es da auch für uns keinerlei Veränderungen. Es geht sehr konkret um die Gebiete, die von russischem Kernland sozusagen auf die Ukraine abgeschossen werden, im Grenzgebiet. Das ergibt sich auch aus der Reichweite der aus Deutschland gelieferten Waffen. Und auch da nochmal, warum ist das eigentlich nur eine Anpassung? Bislang war es so, dass Russland von völkerrechtlich ukrainischem Territorium aus seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine maßgeblich geführt hat. Und um Kharkiv herum hat man, weil es sich um eine Großstadt handelt, die eng im Grenzgebiet zu Russland liegt, von russischem Territorium aus den Beschuss gestartet. Und deswegen ist es in der Natur der Sache, dass man dann nicht erst warten muss, bis Kriegsgerät die Grenze überschreitet, sondern nicht nur völkerrechtlich, das wäre sowieso erlaubt, sondern auch aus unserer Sicht, weil es im Einklang mit den Einsatzregeln, dass sie auch westliche oder auch deutsche Waffen dann dafür benutzen können zur konkreten Bekämpfung dieser Gefahr.
Also aus Ihrer Sicht hat sich gar nichts geändert. Also ich meine,
ändert insoweit schon, dass wir sehr dezidiert gesagt haben, wie auch andere westliche Partner, dass diese Waffen auch zur Bekämpfung der konkreten Gefahr, die es da vor einigen Wochen sich sehr konkret für Kharkiv ergeben hat, dass sie dafür benutzt werden können.
Ja, aber es geht ja jetzt um noch mehr Räume und mehr Grenzgebiet als nur Raum Kharkiv. Das ist ja der Punkt.
Aber das wäre ja, also solange wir um Grenzgebiete sprechen, ist es keine Veränderung, weil, also ob das jetzt in dem Fall Kharkiv ist oder ob man sagt, 50 Kilometer weiter nördlich oder 100 Kilometer weiter südlich, gibt es den gleichen Fall. Das ist dann entsprechend. Ich glaube aber, das, was Sie ja womit Sie eingestiegen sind, nämlich die angebliche Äußerung oder nicht die angebliche Äußerung, aber die Äußerung der USA, was ihre Waffen angeht und die eine Möglichkeit der Nutzung, da habe ich es klargestellt, wie es für die deutsche Seite ausgeht und auch, warum die Dinge nicht vergleichbar sind, weil die Reichweiten sehr unterschiedlich sind.
Dann nochmal Themenwechsel. Herr Steiner, Frau Eckel und die Kollegin hier. Bitte.
Na? Jetzt, genau. Ich bleibe ganz kurz noch bei dem Thema, also Ukraine-Russland. Ich würde gerne wissen, ob die Bundesregierung irgendwelche eigenen Erkenntnisse zu dem Vorfall in Sewastopol hat und ob es nochmal irgendwelche Veränderungen an den Reisewarnungen für Deutsche gibt, Herr Fischer.
So. Ich kann Ihnen jetzt nicht von eigenen Erkenntnissen zu den Auseinandersetzungen, den Angriffen rund um Sewastopol berichten. Sagen, da sind wir genauso wie Sie momentan auf die verschiedensten Medien und Berichte, beziehungsweise das, was auf den sozialen Medien zu sehen ist, angewiesen. Wird sich vielleicht in den nächsten Tagen aufklären. Was unsere Reise- und Sicherheitshinweise angeht, ist die Krim, um die es ja geht, ja Ukraine. Und die Kollegen müssten mich korrigieren, aber ich gehe davon aus, dass es eine Reisewarnung für die Ukraine gibt.
Frau Eckel.
Friedrich Merz ist vor einigen Tagen, hat er einen Flug mit einem Eurofighter gemacht. Ein Kommandeur der Luftwaffe hat einen Teil des Fluges übernommen. In welchem Rahmen ist denn das passiert und wer hat die Kosten dafür übernommen? Das sind ja Kosten von mehreren 10.000 Euro pro Flug.
Der Besuch von Herrn Merz bei der Luftwaffe und der Mitflug reihen sich ein in eine Serie ähnlich gelagerter Vorhaben. Die Luftwaffe lädt regelmäßig Politiker, Politikerinnen aller Couleur ein, um mit der Truppe in Kontakt zu kommen, um Eindrücke zu gewinnen vom Dienst in den Streitkräften hier dann bei der Luftwaffe. Und das ist ein solcher Informationsbesuch, also keine Besonderheit, sondern letztes Glied in einer Langkette.
Und warum ist man angesichts der sehr schwierigen Haushaltslage dazu bereit, mehrere 10.000 Euro auszugeben, damit ein Oppositionspolitiker medienwirksam einen Eurofighter fliegen kann?
Die Flüge finden nicht gesondert statt, sondern immer im Rahmen von Trainings. Es ist ja ein Doppelsitzer, Herr Merz darf damit nicht alleine fliegen. Und deswegen dient das auch der Schulung der Pilotentrainer und ist nicht gesondert angesetzt. Insofern ist das ein Mitflug in einem ohnehin verkehrenden Lufttransportmittel der Bundeswehr.
Dazu gibt es Nachfragen von Herrn Jung und von Herrn Steiner.
Ja, weil Herr Kollatz gerade meinte, Sie laden PolitikerInnen aller Couleur ein, also AfDler dürfen auch mitfliegen.
Ja, das hatten wir bisher noch nicht.
Aber die wurden eingeladen?
Da müsste ich die Luftwaffe nachfragen, können Sie aber auch selbst machen, denn das liegt in der Hand der Luftwaffe.
Ja, wie gesagt, Sie meinten aller Couleur.
Also mir ist derzeit nichts von Einladungen an die AfD bekannt.
Herr Steiner.
Ja, auch noch eine rein faktische Nachfrage dazu. Wie viele oder welche Politiker sind denn bislang auf einem Eurofighter mitgeflogen? Von wem können Sie uns denn da berichten?
Hier gar nichts, weil mir das im Moment nicht geläufig ist. Wir gucken mal, ob die Luftwaffe oder wir Ihnen das nachliefern. Aber vielleicht können Sie es auch selbst recherchieren. Es dürfte nicht so schwer sein, das herauszufinden.
Wir wissen ja nicht, ob es jeder publik gemacht hat. Das ist ja das Problem daran. Das wissen Sie besser als wir.
Ja, ich finde das gar nicht problematisch.
Auch noch eine faktische Nachfrage. Könnten Sie denn darlegen, wie viel dieser Flug gekostet hat?
Auch nicht aus dem Ärmel heraus. Ich meine sogar, dass es dazu Listen gibt, was rechnerisch, behördlich sozusagen, die Zurverfügungstellung von Flugleistungen kostet. Vielleicht da mal nachschauen. Aber noch einmal, das Flugzeug wäre ohnehin geflogen.
Mhm. Aber können Sie das vielleicht nachreichen? Was so ein Flug?
Also da gibt es Listen zu, die öffentlich zugänglich sind. Da bitte mal reinschauen.
Alles klar, danke.
Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann wechseln wir nochmal das Thema, bitte.
Noch eine Frage ans BMI. Das BMI ist seit Wochen mit den Ländern im Gespräch, wie sie umgehen mit Männern aus der Ukraine im wehrfähigen Alter, die ja keine Passdokumente mehr hier bekommen, keine konsularischen Leistungen. Das Ziel der Länder war immer, eine bundeseinheitliche Lösung zu finden. Auch das BMI hat das, meine ich, im Vorfeld so als Ziel ausgegeben. Und das Ganze sollte kulminieren bei der Innenministerkonferenz. Ich habe nichts gehört seitdem, worauf Sie sich geeinigt haben. Also die Frage ist, es liegen ja Anträge vor, würde Deutschland Passersatzdokumente ausstellen oder damit umgehen, dass immer mehr Leute wirklich ihren Pass verlieren oder eben keinen haben und dann ohne Dokumente hier in Deutschland leben. Ich weiß, die Richtlinie gilt weiter, die haben weiterhin Schutz, das müssen Sie nicht noch mal betonen, aber mir geht es um die Frage, wie gehen wir mit den Dokumenten um, denn es kann ja auch im Alltag problematisch sein, bei der Wohnungsfindung und bei vielen anderen Dingen. Ich glaube, in Berlin kann man nicht mal ins Freibad.
Genau, also nach meinem Wissen war das bei der Innenministerkonferenz kein spezielles Thema. Es waren über 100 Tagesordnungspunkte, aber ein solcher ist mir nicht erinnerlich. Für die Passersatzdokumente, auch für ukrainische Männer, sind die Länder zuständig und das entscheiden die leider in eigener Zuständigkeit. Ich kann gerne nochmal, ich habe auch Zahlen dabei, wie viele ukrainische Männer im wehrfähigen Alter hier aufhältig sind, wobei sich daraus nicht ergibt, dass die tatsächlich auch wehrfähig sind. Also für den Einsatz in der Armee. Das waren zum Stichtag 30. April Männer, die also nach Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 eingereist sind nach Deutschland, noch 226.057 Personen.
Wenn das BMI keinerlei Mitsprache dabei hat, dann steht das ja dem entgegen, dass es seit Anfang Juni Gespräche zwischen den Ländern und dem BMI genau zu diesem Thema gab. Also warum war denn das BMI da überhaupt involviert und wie oft hat man sich da jetzt getroffen? Was kam da bei diesen Gesprächen raus? Die fanden ja statt, faktisch.
Also diese Einschätzung teile ich überhaupt nicht. Wir führen viele Gespräche mit den Ländern zu verschiedensten Themen, die uns auffallen, die uns wichtig sind. Und trotzdem entscheiden vieles die Länder in eigener Zuständigkeit. Wir leben in einem föderalen Land.
Gerade findet hier im Haus eine Pressekonferenz der Claim-Allianz gegen antimuslimischen Rassismus statt. Dabei wurde der Bericht über antimuslimische Fälle dieses Jahr vorgestellt und es wurde Kritik erhoben an dem Bundesinnenministerium und besonders an dem Verfassungsschutzbericht, der kürzlich rauskam, dass dort eben das Thema antimuslimischer Rassismus und Straftaten in dem Bereich sehr vernachlässigt wurden oder als nicht unbedingt relevant angesehen wurden, wie obwohl jetzt eben die Zahl der antimuslimischen Straftaten extrem in die Höhe gestiegen ist, sowohl strafrechtlich relevante als auch nicht relevante. Wie äußert sich die Ministerin, wie äußert sich das BMI zu diesem Vorwurf?
Also es gibt, da ist vielleicht der Verfassungsschutzbericht nicht ganz die perfekte Quelle. Da finden sich auch extremistische Straftaten, aber eben nur extremistische Straftaten. Ich empfehle da durchaus einen Blick in die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität. Und da gibt es auch einen Teilbereich, ein Themenfeld, so heißt das dort, oder Unterthemenfeld gegen Muslime gerichtete Gewaltdelikte. Da können Sie gerne nachgucken. Das wird von den Länderpolizeien ebenso erfasst und kategorisiert wie andere Straftaten in diesem Bereich auch.
Aber wenn jetzt Moscheen zum Beispiel attackiert werden, angegriffen werden, wenn Menschen getötet werden aus einem antimuslimischen, rassistischen Hintergrund, wahrscheinlich von rechts, dann ist das ja auch eine extremistische Straftat, oder nicht?
Auch das findet sich in den entsprechenden Statistiken wieder, auch Angriffe auf Moscheen. Dazu haben wir auch immer wieder Anfragen und geben dazu auch durchaus Auskunft. Die Zahlen habe ich jetzt hier nicht dabei, aber die sind alle öffentlich zugänglich und publiziert.
Gibt es weitere Fragen? Dann hätten wir es dank der Disziplin aller Fragesteller geschafft, die Pressekonferenz vor 20 Uhr zu beenden. Ach so, nein, Herr Jessen, aber wir haben noch mal.
Frage ans BMI. Wie sieht denn aus Sicht Ihres Hauses die Sicherheitsbilanz nach dem zweiten EM-Wochenende aus? Also es geht jetzt nicht um Einzelkritik von Spielern oder des deutschen Spiels insgesamt, sondern wie ist die Sicherheitslage? Mit welchen Problemen haben Sie zu kämpfen oder auch nicht?
Ja, also mit deiner Bewertung des Fußballspiels würde ich mich persönlich auch schwer tun. Die Ministerin hat sich heute geäußert gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger. Das kann ich gerne wiedergeben. Sie freut sich, ein Drittel der EM ist schon rum und wir erleben alle ein großes und fröhliches europäisches Fußballfest in unserem Land. Die Stimmung in den Stadien und in unseren Städten ist großartig. Mein Eindruck ist, dass sich die Fans aus ganz Europa sehr wohl bei uns fühlen und dazu leisten auch die über 16.000 freiwilligen Helferinnen und Helfer Großartiges. Auch sie sind Gesichter dieser EM. Die Sicherheit, und das hat sie ja schon mehrfach betont, und ich denke, das sieht auch jeder, der unterwegs ist im Vorfeld von Spielen, hat weiterhin oberste Priorität und unsere starken Sicherheitsmaßnahmen greifen. Bei Gewalt durch Hooligans, wie jetzt in Gelsenkirchen oder auch Berlin, die wir vorher erwartet hatten, ist die Polizei schnell und konsequent eingeschritten. Dass dabei jetzt am Freitag Polizeibeamte verletzt wurden, zeigt, wie gefährlich dieser Einsatz sein kann. Und den eingesetzten Polizeikräften wünscht die Ministerin schnellstmöglich Genesung. Was man auch dazu sagen muss, jetzt gehe ich weg vom Zitat, das ist insgesamt ein großer Kraftakt für die Polizei von Bund und Ländern. Für die Bundespolizei ist die EM der größte Einsatz in ihrer Geschichte. Es sind täglich allein 22.000 Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei im Einsatz im Moment, weil die Bundespolizei schützt den Bahnverkehr, Flughäfen und die deutschen Grenzen während der EM. Und denke, die Ergebnisse der vorübergehend eingeführten Grenzkontrollen haben Sie medial auch zur Kenntnis genommen.
Da Sie den Kraftakt und die Belastung erwähnt haben, vor einigen Tagen hat Innenminister Reul aus Nordrhein-Westfalen noch einmal auch vor diesem Hintergrund die Frage aufgeworfen, ob nicht in Zukunft die für die Polizeieinsätze bei der Sicherheit in Stadien generell die veranstaltenden Vereine aufkommen müssten. Wie positioniert sich die Ministerin zu diesem Thema?
Also ich erinnere mich, dass das schon mal eine Debatte war. Ich meine, es gab auch Gerichtsverhandlungen dazu. Bremen, glaube ich, spielte da eine Rolle. Das müsste ich ehrlich gesagt nachreichen, weil da habe ich jetzt nicht den abschließenden Stand.
Ja, danke.
Gut, danke. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ding.